Bevor es losgeht, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei euch. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung bei PayPal und eure Likes und Kommentare bei Instagram. Eure Interaktion hilft uns dabei, unsere Reichweite zu erhöhen und so neue HörerInnen zu gewinnen. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann spendet Herzen, teilt unsere Folgen und bewertet uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und wenn ihr uns finanziell bei unserer Arbeit supporten wollt, dann unterstützt uns gern über PayPal. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Na, freust du dich auf morgen?
Morgen? Sollen wir kurz sagen, was morgen ist?
Ja, besser ist es.
Okay, morgen machen wir unsere Moderation für beste erste Bücher.
Genau.
Es werden 9 Bücher vorgestellt, oder, im Ostpassage-Theater?
Ja.
Ja, gut, dass ich da auch Bescheid weiß. Ne?
Schön, dass du so gut vorbereitet.
Es wird eine Pause geben. Wir haben uns die Bücher aufgeteilt, stellen die dann immer zwischendurch vor. Es sind alles Debütromane. Mhm. Und total.
Ich finde, das ist immer so eine perfekte Veranstaltung, um mal so einen Einblick zu bekommen, was erscheint gerade so.
Wie so ein Speed-Dating für Debütromane, ne?
Genau. Ich meine, machen wir uns nichts vor, es erscheinen natürlich wesentlich mehr Debüts in einer Saison. Aber es ist eine kleine, schöne, sorgfältig kuratierte Auswahl und eine tolle Veranstaltung. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt schon zum zweiten Mal gemeinsam moderieren. Im Vulkan.
Und wir bleiben noch ein bisschen bei der Buchmesse, denn die hat nämlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wir nehmen ein bisschen vorher auf, gestern begonnen. Mhm. Ich sage, wir nehmen ein bisschen vorher auf, auch deshalb, weil der Preis der Leipziger Buchmesse wurde jetzt schon verdient.
Und wir wissen
und wir
noch
werden
nicht.
Darüber jetzt nicht reden, aber wir werden nächste Folge auf jeden Fall drüber reden. Ne?
Genau,
also
nächste
über die,
Woche
über die verschiedenen Gewinner.
Gibt's hier eine große Zusammenfassung unseres Blicks auf die Messe.
Auf die Buchmesse auch, ja, total. Also es gibt bis zu 2000 Veranstaltungen auf der Messe. Und aber vor allem eben auch in der Stadt, also insgesamt 2000. Und das Tolle an Leipzig ist ja nun mal Leipzig liest, also diese ganzen Lesungen. Ich glaube, was war, kannst du dich erinnern oder an den wildesten Ort sozusagen von Leipzig liest oder an irgendwie, was verbindest du damit?
Ja, ist es nicht mal so gewesen, dass jemand auf einem Pferd anreiten wollte bei Leipzig liest oder war das der literarische Herbst? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Kann sein. Ich kann mich noch erinnern, dass es irgendwie so in so einem Blumenladen mal so eine Lesung gab. Mhm. Also es gibt ja einfach, die ganze Stadt wird quasi zweckentfremdet für die Literatur, könnte man sagen. Ja. Ne? Und das ist ja irgendwie auch was sehr Schönes an Leipzig liest. Und du machst natürlich viel, noch mehr als unsere Moderation. Erzähl mal, Lynn, wo du überall zu finden bist.
Ja, am Mittwoch, also das ist jetzt schon in der Vergangenheit, werde ich gehabt haben sozusagen eine Lesung aus meinem eigenen Buch, Bibliotop. Abseits jetzt mal von der Messe, eine Riesenempfehlung, sich diesen Ort in der Innenstadt bei der Nikolaikirche mal anzugucken. Das ist in einem alten Bankgebäude und unten im Tresorraum quasi. Und da ist, also erstens sieht das wahnsinnig schön aus von der Bausubstanz. Super versteckter Ort der Buchwissenschaft und gleichzeitig ist das eine ganz große Sammlung an Verlagsvor- und Nachlässen, wunderschönen Buchreihen und so Buchmerch. Da gibt es zum Beispiel, so einen Langenscheid-Toaster, der toastet das L auf deinen Toast. Also so ganz skurrile Dinge rund um das Verlags- und Buchwesen. Und ich freue mich sehr, dass ich da mein Buch vorgestellt haben werde dann, wenn diese Folge erscheint. Am Donnerstag, ich lasse jetzt diese alberne Zeitform sein. Am Donnerstag habe ich mehrere Moderationen auf der Messe unter anderem und abends habe ich auch eine neuen buchstarke Moderation von DLL, also Neuerscheinung vom Literaturinstitut. Prosa, Romane.
Also ehemalige Absolventinnen,
genau.
Für die, die es nicht wissen, die dann dort immer kommen. Es ist auch eine feste Institution.
Es ist eine feste Lesung. Institution, die sich selbst ironisch den Namen Institutsprosa gegeben hat. Es gab ja mal diesen Vorwurf, dass das alles gleich klingt. Da kann man sich vom Gegenteil überzeugen. Und jetzt, wo wir sprechen, am Freitag, wo unsere Folge rauskommt, hatte ich schon einen kleinen Talk auf der Buchmesse über Literaturpodcasts, freue ich mich sehr drauf. Und abends unsere, das ist ja erst morgen. Was habe ich denn Freitagabend, Josef? Ach nee, siehst du, jetzt habe ich einiges vertauscht. Ich komme schon ganz durcheinander. Ich habe 7 Termine. Was ich auch noch moderiere auf jeden Fall, ist eine Lesung über Lyrik und Trost. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ein Gespräch, was Lyrik kann angesichts des Klimawandels. Und Samstagabend habe ich dann nach unserer Moderation noch eine Moderation im Westflügel. Auch da werde ich 6 AutorInnen kennenlernen. Also du merkst schon an meinem Gestammel,
wir machen
es ist
das
zu
so.
Viel.
Auf Instagram wird das nochmal alles so beschrieben, ne?
Ja.
So wurde das so übersichtlich.
Wollen wir das
so
machen? Interessiert das die
machen
Leute?
Wir.
Okay.
Ja, natürlich.
Okay.
Irgendwer will ja zugucken, wenn du da bist. Also
okay.
Ich würde auf jeden Fall hingehen.
Gut, dann machen wir das.
Genau. Wer auch kommt, Prominenz, es ist ja immer so ein bisschen so, auch die Frage, welche Promis kommen. Ich kann mich erinnern, in den letzten Jahren, Angela Merkel war mal so ein großes Ding, als die mit ihrem Memoir kam und so, ne?
Das steht doch hier auch irgendwo bei dir rum.
Angela Merkels?
Ja.
Nee, noch nicht.
Hä?
Also ich wollte es mal lesen, aber nee.
Du hast es noch nicht?
Da hast du jetzt, nö.
Da habe ich dir jetzt was
okay.
unterstellt.
Da hast du mir was unterstellt. Ich wäre aber interessiert, es zu lesen, so ist es nicht. Und zwar kommt die Autorin aber dieses Jahr Julia Quinn und es kommen natürlich auch Sebastian Fitzek und so weiter, aber die kennen wir alle, die kommen immer und feiern sich selber auch vor allem. Aber Julia Quinn ist, der Name sagt dir wahrscheinlich nicht so viel, oder?
Nee, ich bin
also
jetzt komplett
ratlos. Geht mir auch so, keine Sorge. Okay. Sie hat aber die Bridgerton-Romane geschrieben und die sind ja wiederum als Netflix-Serie quasi so ein Riesending und auch die Romane
Hast
selber.
Hast du das gesehen, diese Serie? Kennst du die?
Nee.
Ich auch nicht.
Ich war irgendwie so, ich finde, es gibt genug Romanverfilmungen aus dieser Zeit, sodass ich irgendwie nicht so ein Interesse habe an der Neuauflage. Also so, ne? Aber diese Autorin ist irgendwie ganz cool. Die hat eine Lesung im Thalia und die ist schon komplett ausverkauft. Es wird noch eine Signierstunde geben. Mhm. Zu der man gehen kann. Warum ich darauf zu sprechen komme, ist, dass mir vor einer Weile mal eine Meldung untergekommen ist im Spiegel, wo eben stand, dass eben jene Julia Quinn sich geäußert hat zu der Lage in den USA und zu diesen Eisprotesten. Und da hat sie gesagt, man darf diesen Moment nicht verstreichen lassen. Es ging darum, dass die Bridgerton-Serie rauskam, dann hat die Vanity Fair sie interviewt. Und sie könne ihr bevorstehendes Projekt, ich zitiere aus diesem Spiegelartikel, nicht ankündigen, ohne ihre Ablehnung gegenüber einer Regierung, die Menschen tötet und Kinder entführt, zum Ausdruck zu bringen. Und jetzt direkt das Zitat von ihr, ehrlich gesagt, das fühlte sich wichtiger an, als Bücher zu schreiben. Und ich fand das irgendwie ganz schön, dass so eine Autorin mit so einer Reichweite die Reichweite nutzt. Und auch, sie hat dann auch an einer Stelle sozusagen so gesagt, das ist jetzt gerade einfach das Wichtigste für mich, aber ich kann auch verstehen, dass es andere Autoren, Autorinnen gibt, die quasi irgendwie durchkommen müssen, irgendwie ein paar Bücher verkaufen müssen, die vielleicht nicht in der Lage sind, sich ähnlich zu äußern wie ich, weil ich kann mich halt so äußern, weil ich gut verkaufe meine Bücher, ne? Und dadurch so einen gewissen Puffer auch habe. Ich kann auch was zurückfallen sozusagen.
Ja.
Also sehr reflektiert und sehr kluge Äußerungen von einer Autorin, die einfach ein riesiges Bestseller-Phänomen losgetreten hat. Und die wird da sein und viele andere auch.
Gehst du eigentlich irgendwo hin, privat?
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, je länger und je mehr und intensiver wir uns mit Literatur beschäftigen, umso weniger Lust habe ich auf die Buchmesse. Ich will das. Ich will das
Können
nicht.
Wir das Zitat bitte so rausnehmen und irgendwo posten?
Oder ich mache mich so unfassbar unbeliebt. Ich finde die Buchmesse und, und das Ganze drumherum total cool. Ich glaube, ich bin so ein bisschen. Und deswegen habe ich auch Leipzig liest erwähnt. Ich mag so diese kleinen, also diese konkreten Veranstaltungen, weil dieses gesamte, gesammelte, alle Verlage auf einem Haufen, alle Autoren auf einem Haufen, von überall her kommen die Stimmen. Du bist auf diesem Messegelände, wenn du Glück oder Pech, je nachdem hast, scheint die Sonne durch dieses Glasdach rein und du fühlst dich wie so eine Margarine, während du beim Artestand stehst und irgendwie der neuen Lesung zuhörst. Ne? Also es ist so, aber es ist wirklich so und dann also deswegen. Ich finde es total schön, dass es diesen Ort gibt und ich freue mich über jeden Besucherrekord, den die Messe hat. Jedes Mal, wenn ich wieder lese sozusagen, dass auch in Frankfurt, dass die Messe noch einen neuen Besucherrekord hat, denke ich mir so, es ist einfach, also es gibt mir wirklich ein richtiges Freudegefühl und gleichzeitig stehe ich auf die Einzellesungen sozusagen, die bei Leipzig liest ja da sind. Also vielleicht werde ich da, ich glaube, ich werde irgendwas sehen und wir werden uns dann darüber austauschen. Du wirst ja auf jeden Fall auf dem Messegelände auch sein, weil du
ja,
da Veranstaltungen
genau,
hast.
Genau,
ne?
Ich versuche das eigentlich zu vermeiden, da rennst du bei mir ja offene Türen ein, das ist einfach nicht mein Aggregatzustand, da durch die Gänge zu suppen. Gleichzeitig bin ich total dankbar, dass ich dort sein kann und muss und Aufträge und Veranstaltungen habe, mich mit tollen Büchern beschäftigen konnte dafür und auch über unseren Podcast sprechen werde. Also
und
nicht falsch verstehen.
Nee, genau. Und die Plattform ist ja auch einfach super. Also es ist ja schön, dass es zwei solche Riesenevents gibt,
richtig,
über die überregional sozusagen deutschlandweit dann auch berichtet wird.
Genau.
Wo es einfach um Bücher geht.
Ganz also, genau so ist es. Und ich werde aber privat sozusagen einfach nichts besuchen können, weil ich jeden Abend und teilweise schon tagsüber Veranstaltungen habe und ich einfach merke.
Du brauchst ja dann noch ein bisschen Zeit, dich drauf einzulassen, ja, vorzubereiten.
Die Messe ist einfach nicht
so
meine Zeit für Literaturveranstaltungen, wo ich als Privatperson hingehe. Das ist die Zeit für Arbeit.
Halt, ich habe noch eine.
Nee. Jetzt wollte
du
ich
wolltest
hier
das schon
Josef
wegklicken.
Schon abwürgen. Genau.
Ich glaube es. Dabei gibt es doch einen neuen Trend.
Ach, den will ich natürlich
Trend,
unbedingt.
Ja, natürlich. Wissen. Natürlich müssen wir nach Großbritannien gucken, weil du weißt, da ist mein Radar besonders drauf gerichtet. Und es ist so ein bisschen, ich habe das mal so rausgegriffen unter der Überschrift ein Beispiel für den Buchmarkt und seine Trends, weil es gibt da ja doch immer wieder so Modeerscheinungen auch irgendwie, ne, dass bestimmte Sachen, bestimmte Romane, Autofiktion oder also Genres oder aber auch bestimmte Arten von Büchern, von Geschichten und so weiter besonders beliebt sind auch eine Zeit lang und dann wechselt das auch wieder so ein bisschen. Und in Großbritannien gibt es gerade einen Riesenboom für Bücher aus Japan. Auslöser.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, total. Und du wirst auch wahrscheinlich vieles davon jetzt gut nachvollziehen können. Auslöser ist ein Roman von Asako Yuzuki, der hieß Butter. Und es ging um eine Journalistin, die alles tut, um eine Serienkillerin in Haft zu interviewen. Also sie versucht unbedingt an die ranzukommen, mit der zu reden. Und in Großbritannien hat sich dieses Buch 300.000 Mal verkauft. Und in der Folge, das ist ja immer so dieser lustige Effekt bei Verlagen, irgendwie verständlich, manchmal macht man sich aber auch gern ein bisschen drüber lustig, dass dann sofort ein Wettbieten beginnt und die alle Japanische so, okay, das hat sich verkauft, woher ist das? Ach, aus Japan. Und es hat eine Frau geschrieben, okay, ja, eine japanische Autorin wäre jetzt echt richtig gut. Das ist sozusagen
ja,
so, ne? Das wäre richtig, das brauchen
ja.
wir. Und wenn dann irgendwie drei japanische Autorinnen gerade Bücher raus haben, dann weißt du schon, dass die Verlage sich draufstürzen und dass das die Preise extrem in die Höhe treibt dafür. Genau. Also, die Verlage suchen jetzt nach japanischen Autoren, Autorinnen. Sie suchen allerdings dann sozusagen, weil es eben so. Man hat dann auch andere Bücher übersetzt, Krimis, japanische Krimis werden auch sehr gerne gelesen. Und das hat dazu geführt, dass die Verlage jetzt quasi so auch im breiteren Spektrum gucken, wen gibt es denn eigentlich in Japan, den wir hier mal veröffentlichen könnten. Und was ich dann ganz schön finde, dass in so einem Zuge eben nicht nur die lebenden Autoren, Autorinnen zum Zug kommen, sage ich mal, das ist natürlich umso besser, weil die sind nun mal die davon irgendwie leben müssen. Aber es werden dann auch immer wieder Autoren neu entdeckt oder entdeckt einfach von Verlagen, wo die sagen, ey, guck mal, wir hatten letzte Folge.
Ich wollte es gerade sagen, Kensaburo Oe, Literaturnobelpreisträger.
Und da hattest du noch gesagt, dass zum Beispiel hierzulande vieles noch nicht übersetzt ist und so. Ne? Ähnlich ging es dem Penguin Verlag mit den Büchern von Seicho Matsumoto. Der Penguin Verlag hat dessen Bücher quasi seit letztem Jahr, gibt er die wieder raus. Das sind auch, soweit ich weiß, viele Kriminalromane. Und Matsumoto starb 1992 und hinterließ 450 Werke, was dann den Kritiker, der über dieses Phänomen geschrieben hat, dazu veranlasste zu sagen, der Penguin Verlag hat dann ganz, ganz gute, also hat dann noch viel zu heben sozusagen, wenn dieser Autor jetzt.
Unfassbarer Umfang.
Ja, ja, das ist Wahnsinn. Und stell dir mal vor, du gibst als Verlag den jetzt wieder neu raus und merkst, ey, der geht voll gut. Und dann weißt du einfach so, ey, wir können wahrscheinlich aus so viel Geschichten, wir können uns die passende Geschichte zum, weißt du?
Weißt du, wer jetzt auch gerade richtig glücklich ist? Die Person, die den übersetzt.
Ja, total. Ey, das ist so, das erinnert mich so ein bisschen an Simenon, weißt du? Den belgisch-französischen Schriftsteller, der ja auch so extrem viel produziert hat. Also der auch weit über 200 Romane veröffentlicht hat. Und neben den Krimis und diesen Serienkiller-Geschichten, sage ich mal, ist ein großes Thema auch die Weisheit aus der japanischen Tradition und Geschichte. So Bücher, die so Ratgeberbücher, Bücher darüber, wie man irgendwie sein Leben so ein bisschen entrümpelt, so eine Klarheit hat, sich auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentriert. Ne, das ist ja, also vieles, was wir im Westen sozusagen gern als Mindfulness beschreiben oder wo wir so verschiedene Traditionen annehmen und versuchen, da irgendwie unseren Alltag ein bisschen zu entstressen und Atemübungen zu machen und sowas, gibt es halt in der japanischen Kultur und Tradition schon verankert, nicht als irgendwie Modephänomen, sondern es gibt es einfach. Und wenn dann Bücher dazu erscheinen, dann ist das was halt auf großes Interesse stößt. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass dieser Trend, der in Großbritannien eben sehr ausgeprägt ist, schon auch bis zu einem gewissen Teil auch in Deutschland durchaus aus stattfindet. Es gab auch in Deutschland einige Neuübersetzungen von japanischen Autoren, Autorinnen. Ich kann mich noch erinnern, was ich gelesen habe von Yukio Mishima, der wurde im Kain und Aber Verlag neu entdeckt sozusagen, ist auch schon ein Autor, der schon länger tot ist. Und unter anderem habe ich das Buch gelesen, Leben zu verkaufen. Und da merkt man vielleicht auch so ein bisschen so diesen eigenen Angang, den diese Autoren auch vielleicht oft haben oder wo man so das Gefühl hat, okay, da unterscheidet sich was von der klassischen westlichen Sicht. Entschuldigung. Und zwar geht es da um einen Mann, der will nicht mehr leben und dann entscheidet er einfach, gibt eine kleine Annonce in der Zeitung auf und sagt, ich habe mein Leben zu verkaufen, wer will, kann mein Leben kaufen und damit machen, was er will. Und dadurch kommt er dann in die absurdesten Geschichten. Also wer starten will, starte doch bitte damit.
Die helle Kammer. Josef, sagt dir der Begriff Affenliebe etwas?
Nee. Es klingt einfach nur wie so, jemand hat sich halt eine schöne Wortzusammensetzung erlaubt, wie
ja,
sie
es
im Deutschen möglich ist.
Hat eine längere Geschichte, dieses Wort, beziehungsweise eine größere Assoziationsgeschichte. Ich kann dir dazu eine eigene Anekdote erzählen, weil ich kenne diesen Begriff, weil er in meiner Familie oft benutzt wurde, um abwertend zu sprechen über innige Beziehungen zwischen Familienmitgliedern. Also zum Beispiel, wenn ein Vater ein gutes Verhältnis zu der Tochter hat. Und das kommt alles noch aus einer Zeit, also ganz ursprünglich muss man sagen, dass die Affenliebe quasi eine Liebe ist, die schon von, ich glaube, manchmal war das Darwin, das weiß ich gerade gar nicht genau, aber die Herkunft dieses Begriffs ist eigentlich, dass man beobachtet hat, dass Affen sehr intensive Bindungen zu ihren Kindern haben, die lange tragen, und die Affenliebe war aber auch immer etwas, was ein zu viel an Liebe ist, weil man beobachtet hat, bei Affen in Gefangenschaft war das aber, dass die ihre Kinder erdrücken. Und deswegen war die Affenliebe eine erdrückende und tödliche Liebe und wurde sozusagen auch als Abgrenzung benutzt zur menschlichen Liebe, die ja einfach viel distanzierter und professioneller quasi sein sollte. Und dann wurde dieser Begriff sehr viel benutzt in der Nazi-Zeit und war sozusagen im Rahmen dieser schwarzen Pädagogik, wir erinnern uns, ne, Babys schreien lassen und so weiter und so fort, abhärten, zu Soldaten machen. Das ist der mehr oder weniger unausgesprochene Ziel hinter dieser schwarzen Pädagogik gewesen. Da ist natürlich klar, dass in vielen deutschen Familien und älteren Generationen die Affenliebe etwas Negatives gewesen ist. Und ich habe das jetzt ein bisschen versucht zusammen zu erklären. Wer das viel, viel besser macht, ist die Lyrikerin und Autorin Lara Rüther. Die hat einen Essay herausgegeben. Der ist jetzt erschienen, Affenliebe heißt der. Und er hat mich in seiner Art so ein bisschen an unsere amerikanischen Lieblinge erinnert, ne? Olivia Lane, Die einsame Stadt zum Beispiel. Und gleichzeitig liest man
Kritisch
hier.
In dem Fall.
Ja, das stimmt. Aber ja. Sie war in New York, die einsame Stadt New York.
Ja.
Und gleichzeitig liest man hier bei Affenliebe die Dichterin Lara Rüther mit, die sich also nochmal poetischer, nochmal dichter in diesen Text einschreibt als andere Essayistinnen. Mal kurz zur Person. Lara Rüther ist 1990 in Hannover geboren, studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim, literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut, war Preisträgerin für Lyrik beim 26. Open Mic, hat den Caroline Schlegel Förderpreis für Essayistik bekommen, hat den Wolfgang Weyrauch Förderpreis beim Literarischen März bekommen. 2024 ist eben ihr Lyrikdebüt Amoretten in Netzen bei Wunderhorn erschienen und aktuell stand sie eben auf der Shortlist für den Wortmeldungenpreis. Und ich finde, an dieser kurzen Bibliografie sieht man schon ganz gut, wohin die Reise geht. Und ich kenne auch die Lyrik von Lara Rüther und finde es so bemerkenswert, wenn Lyrikerinnen wirklich in der Prosa einfach sich diese Stärke der Lyrik zunutze machen. Und es gibt einfach auch genug Beispiele, finde ich, wo das nicht gelingt. Wo du Lyrikerinnen hast, die dann eine Prosa schreiben, die mir persönlich vielleicht einfach auch so ein bisschen zu lieblich ist. Wo das Ganze für mich nicht so aufgeht. Und hier ist das nicht so. Und ich will unbedingt mit dir ein bisschen einsteigen in dieses Buch. Nochmal vielleicht kurz grundsätzlich zu den Themenfeldern, die Lara Rüther in ihrem Schreiben so interessieren. Popkultur, Mythen, Genetik, Biologie, Psychologie, Verhaltensforschung. Ich muss ein bisschen gerade auch an Siri Hüstwedt denken, wenn ich diese Themenbereiche so auflese. Und das macht Lara Rüther eben, dass sie die in den Gedichten einarbeitet. Im Essay jetzt hier, über den wir sprechen, werden diese Materialtöpfe einfach nochmal vertieft beleuchtet und verwoben. Dabei fand ich ganz interessant, in einem Interview zu lesen, verdanken wir die Entstehung des Buches einem Zufall. Die Autorin hat nämlich einen Job gekündigt und dann am schwarzen Brett, das schwarze Brett überflogen nach neuen Möglichkeiten und hat da eine Stelle als Aushilfe in der Primatenforschung entdeckt und hat dann sich beworben. Und sie sagt selbst über ihre Arbeit an diesem Buch, mir war von Anfang an klar, dass ich kein Sachbuch über meine Arbeit mit den Affen schreiben kann, keine lustigen Anekdoten und keinen Roman über eine Affenforscherin. Stattdessen wollte ich meine Beziehung zu den Affen untersuchen und auf welche Art diese im Zoo eingesperrten Tiere sich in mein Leben geschlichen haben. Die Affen sind der Dreh- und Angelpunkt von Affenliebe, weil sie meine letzten 5 Jahre maßgeblich veränderten und prägten. Und man merkt hier schon, dass eben 5 Jahre auch der intensiven Begegnung mit Affen, ne, diesen Text, dieses Buch geformt haben. Es gibt ja, auch kenne ich natürlich aus meinem eigenen Schreiben, ne, wenn man sich in so ein Thema vertieft, dann ist entweder so, dass man sich auch körperlich da hineinstürzt oder man begibt sich auf so eine geistige Reise. Und hier ist es eine sehr körperliche Begegnung mit den Affen. Und das Spannende ist, die körperliche Begegnung mit den Affen ist das einzige Tabu und das einzige Riesenverbot in diesem Primatenzentrum. Also ich muss vielleicht noch klarstellen, dort werden keine Tierversuche gemacht, wie man sie jetzt vielleicht im Kopf hat, wenn man Primatenforschung hört, sondern es geht um Verhaltensforschung.
Beobachtung
dieser Tiere, wie verhalten die sich, wie leben die. Die oberste Regel in diesem Institut ist, dass die Affen nicht berührt werden dürfen. Und an dieser Regel entzündet sich dieser Text und setzt sozusagen die Autorin und ihr Denken in Brand, um jetzt mal an diesem Bild zu bleiben, das auch schon ein bisschen ausgelutscht ist. Aber okay. Also das Fantastische an diesem Buch ist, dass es eigentlich etwas verhandelt, was nicht sein darf und niemals stattfindet, nämlich die Berührung. Und es gibt da auch ein sehr schönes Bild, im Text, das bedient sich an einem historischen, also einem gigantischen Werk in der Kunstgeschichte, nämlich dieses Fresko von Michelangelo, wo Gott und der Mensch die Finger nacheinander ausstrecken und sie berühren sich halt einfach nicht. Und genau dieses Bild ist es quasi, was das Buch beschreibt. Und was hier passiert ist, dass diese winzige Grenze zwischen, in diesem Fall, Mensch und Affe, dass diese winzige Grenze ausgeleuchtet wird und sich durch die Überlegungen von Lara Rüther quasi ins Unendliche ausdehnt. Also einerseits ist das nur eine ganz kleine, winzige Schwelle, die man überschreiten müsste, um diesen Affen zu berühren. Und gleichzeitig wird dadurch, dass es niemals passiert, der Vorstellungsraum dieser Berührung so unendlich riesig. Und das ist so ein ganz großes Vermögen, dass es dieses Buch schafft, das alles wieder neu ins Verhältnis zu setzen. Ich habe dir mal noch ein Zitat mitgebracht. Du siehst bei diesem Buch, es sind so viele Klebezettelchen drin, dass mir das immer gar nichts nützt, weil ich, wenn ich dann 2 Lesestellen habe, ich trotzdem zwischen 20 verschiedenen Klebestellen irgendwie rumsuchen muss. Ich lese dir das kurz vor, wie Lara Rüther das beschreibt. Mein Schreiben lebt im Bereich der Hoffnung, zwischen den Händen von Michelangelos Gott und Adam. Es geht um Scheitern und Nicht-Scheitern, darum, sich der Sicherheit zu entziehen, um den Lustgewinn zu maximieren. Die Verführung wird ein Spiegel, in dem ich mich selbst berühre. Das ist das größtmögliche Risiko, das ich eingehen kann. Und die Autorin geht hier wirklich ein Risiko ein, weil sie sich auf sehr persönliche Art und Weise in diesen Text mit hineinbegibt, sich mit ins Spiel bringt, sich selbst zum Teil dieses Versuches macht, der das letztendlich ist, eine Versuchsanordnung. Und wir schauen hier, und das ist so ein Bild, was ich immer wieder benutze, ich weiß, aber es trifft es halt für mich so gut, wir schauen auch hier also einem Gehirn beim Denken zu. Und dass hier gelingt, so eine poetische Sprache mit gedanklicher Schärfe zu verbinden, ist einfach für mich ein großer Verdienst dieses Textes. Denn ich hatte es schon gesagt, gerade in der Poesie, da soll es ja um Verdichtung gehen. Für mich eigentlich logisch, dass das mit dem essayistischen Denken sehr gut zusammengehen kann, aber es kann eben auch schiefgehen. Hier funktioniert das richtig gut. Und vor allem ist der Text durchsetzt mit ganz atypischen Assoziationen. Also Lara Rüther hat eine Art zu sehen, zu hören, zu spüren, zu riechen, die mich immer wieder überrascht und auch herausgefordert hat, so einen Selbstwahrnehmungsabgleich geschaffen hat. Und auch das finde ich so bemerkenswert, dass dieser Text eben auch in seiner Wahrnehmung sehr, sehr körperlich arbeitet. Und ich glaube, dass das ist auch eine ganz unbedingte Bedingung für das Funktionieren und das Gelingen dieses Buches. Denn es geht hier darum, Berührung zu verstehen, Sehnsucht zu verstehen. Das heißt eigentlich, das Geistige und das Körperliche zu verbinden. Und deswegen ist der Körper hier auch immer wieder im Mittelpunkt. Man fühlt sich auch zuweilen in diesem Text wie in einem Affenhaus, weil es wird gefurzt, es wird über den Tod nachgedacht, es wird geliebt und zerrissen, es herrscht Gewalt und Unberührbarkeit und alles gleichzeitig. Und eingewebt und als Motoren, die diesen Text auch immer wieder weitertreiben, ist die Kunst von anderen. Songtexte, ganz viel Popkultur, ich hatte es schon erwähnt, Gedichte, aber auch Kunstwerke. Und es wird auch immer wieder politisch. Es geht um Abtreibung. Also eine Abtreibung bricht auch in diesen Text ein. Und das ist auch so ein spannendes Moment gewesen, weil wir beim Essaylesen natürlich immer auf der Suche sind nach diesen Verbindungen. Warum kippt der Text jetzt in diese Richtung? Warum behandelt er diesen Bereich noch mit? Und ich finde es ganz schön, dass es hier nicht immer so überkommuniziert wird. Ich war manchmal auch ganz schön überrascht von den gedanklichen Wendungen, die dieser Text nimmt. Nur um beim Weiterlesen irgendwann zu merken, doch, Lara Rüther hat recht, das gehört alles zusammen, das müssen wir alles in diesen riesigen Topf werfen und wenn wir dabei aber drei Umwege gehen, dann war es das wert und die haben wir gebraucht. Und so ist es auch mit dieser, mit dieser Abteilung des Textes, wo wir plötzlich in einem ganz anderen Bereich sind, der dann wieder zurückgeführt wird. Es geht natürlich um Tierrechte, aber auch um Menschenrechte. Und es geht auch um sehr persönliche Beziehungen, die eigene Beziehung zur Mutter, zum Partner, die Abtreibung, die ich erwähnt habe, die in diesen Text so einbricht. Und es geht auch um Freundschaft. Und es gibt hier noch ein Zitat, was ich mitgebracht habe. Dich zu berühren bedeutet, dich zur Sprache zu bringen. Mir geht etwas verloren, ohne dass ich nicht schreiben kann, wie ich es will. Ich muss hinter mir zurückbleiben. Und auch das ist ja so ein Spagat. Einerseits ist das ein sehr persönlicher Text, unter anderem, und gleichzeitig ist es keine Nabelschau. Und das ist etwas, was für mich wirklich manchmal schon so ein bisschen ein magischer Moment ist, wenn ich das Gefühl habe, hier geht jemand von sich aus und auch immer wieder auf sich zurück, aber es dreht sich überhaupt nicht, also man hat gar nicht das Gefühl, dass die ganze Zeit ich gesagt wird auf so eine negative Art und Weise. Also wirklich habe ich große Bewunderung dafür. Ich muss wirklich auch sagen, dass dieses Buch, glaube ich, mein Liebstes in diesem Frühjahr gewesen ist. Da steckt Besessenheit drin, Vorsicht aber auch und ganz viel Schönheit in der Sprache, ganz viel Genauigkeit, Transparenz, Klugheit. Und ich kann nur sagen, ich wünsche diesem Buch von Herzen ganz viele LeserInnen und das eben nicht nur für die Autorin, sondern auch für die Leute selbst. Es gibt ja so Bücher, wo man das Gefühl hat, die machen wirklich was aus. Und das hier ist so ein Buch und deswegen will ich dir auch zum Schluss noch ein kleines Stück vorlesen. Wenn ich außerhalb der Arbeit erklären will, worum es bei der Forschung im Affenhaus geht, komme ich oft zur Beschreibung einer Lücke. Eine konkrete Lücke, inmitten eines Puzzles, eine metaphorische durch den Verlust eines geliebten Menschen, eine genetische zwischen Mensch und Affe. Die Lücke als eine Unterbrechung einer Reihe provoziert dazu, gefüllt zu werden. Man stelle sich vor, in die Lücke gehört das, was man noch nicht weiß. Aber wie genau sie beschaffen ist, weiß man nicht. Die Aufgabe ist also herauszufinden, was ihr Inhalt sein könnte. Ob sie mit einem, zwei oder noch mehr Puzzlestücken gefüllt werden muss, dabei nicht zu raten oder ein Stück mit Gewalt passend zu machen. Am Ende bleiben vielleicht Stücke übrig. Öfter noch fehlt etwas. Und am häufigsten tut sich beim Schließen einer Lücke eine weitere auf.
Das ist die perfekte Stelle als Übergang zu unserem nächsten Buch, Lynn, denn auch in unserem nächsten Buch geht es um eine Lücke und ich will ganz kurz sozusagen einen Schritt zurücktreten und mit dir mal kurz darüber reden, dass wir haben ja viele Debüts jetzt vorbereitet für unsere Debütfolge und eins davon habe ich jetzt mal mitgebracht, weil ich das auch einfach sehr gelungen finde, aber auch, weil es ein Thema verhandelt, nämlich das Fehlen eines geliebten Menschen, der Tod eines geliebten Menschen, eines Elternteils, das Sterben, was in extrem vielen der Debüts, das kann natürlich jetzt auch ein Zufall sein, ne? Nur, die sind nun trotzdem von verschiedenen Verlagen und jeder von diesen größeren Verlagen hat ja gar nicht so viele Debütanten, Debütantinnen in so einer Saison. Das heißt, es gibt da schon, man kann schon so einen roten Faden ziehen, dass ständig Leute ihre Eltern verlieren und dann darüber schreiben. Also das fand ich schon extrem auffällig bei der Beschäftigung.
Das ist interessant, dass du das sagst, denn in Lara Rüthers Buch gibt es auch den Verlust der Mutter.
Ja, also ja. Es ist wirklich so und der Verlust der Mutter sozusagen als Unterkategorie oder als eigene Kategorie innerhalb dieses Trauerkomplexes war auch bei meinen Büchern sozusagen der hauptsächliche Verlust, der beschrieben wurde, so, ne? Das Gegenbeispiel bringe ich jetzt sozusagen mit, passenderweise. Aber ist mir nur einfach aufgefallen, dass dieser, sage ich mal, für Menschen in unserer Generation ja auch existenzielle, erste, vielleicht auch für viele erste existenzielle Moment so
ist. Ja, wir ist, ne? Mit Mitte 20 sind da natürlich.
Wir mit Mitte 20, ja.
Na, natürlich Teil also dieser Generation,
seit ich 16
von der
bin, habe ich, denke ich, da öfters mal drüber nach, ne? Ja. Denn das hast du sehr, sehr schön geregelt hier für uns. Genau, die Autorin des Buches, das ich jetzt vorstellen möchte, heißt Nefeli Kavouras. Das Buch heißt Gelb, auch ein schöner Gedanke. Und die Autorin hat unter anderem auch, also ist auch sehr vernetzt, arbeitet auch im Literaturbetrieb und hat unter anderem auch schon einen Auszug eines Textes beim Ingeborg-Bachmann-Preis vorgestellt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht genau. Und jetzt hat sie eben einen Roman, ihren Debütroman veröffentlicht. Worum geht's da? Es geht um eine Familiengeschichte. Ich habe schon gesagt, es geht um diese Lücke, es geht um dieses Fehlen, aber die Person, die stirbt, ist noch anwesend im Roman. Das ist der Vater. Der Vater ist schon seit einer Weile krank und er liegt im Sterben. Er ist auch nicht mehr wirklich ansprechbar. Das heißt, wir haben ihn sozusagen noch als Präsenz im Buch, aber er ist nicht mehr Teil so wirklich der Familienbeziehung oder der Jetzt-Handlung. Und drumherum, um diesen Vater, haben wir eben die Mutter und die Tochter, die sich eben unterschiedlich um den Vater kümmern und eben mit der Situation versuchen, zurechtzukommen. Die Ehefrau und Mutter heißt Ruth und die 15-jährige Tochter heißt Lea. Und erzählt wird uns das Ganze abwechselnd aus der Perspektive der Mutter und der Tochter. Die haben beide so ihre Kapitel immer im Wechsel. Und eine Besonderheit dieser Kapitel ist, dass die Überschriften schon Aussagen über die Figuren treffen. Ich habe dir mal zwei Beispiele mitgebracht, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Einmal heißt es, Ruth wundert sich über Lieferschwierigkeiten. Ein anderes Mal, Ruth findet, Georg würde darüber auch lachen. Also ne, man hat immer schon so, man geht sozusagen schon in den Kapitelüberschriften immer in den Kopf der Figuren rein.
Das wirkt jetzt auf mich tatsächlich im Gegensatz zur Schwere des Themas schon sehr humorvoll. Ist das ein humorvolles Buch?
Es ist ein humorvolles Buch. Es ist ein poetisches Buch. Ich würde sagen, es ist vor allem ein Buch, das nicht sagt, okay, ich schreibe über Tod und Trauer und Sterben, also muss jetzt alles schwer sein und ich darf sozusagen mir ganz viele Sachen nicht mehr erlauben, weil das wäre pietätslos, sondern das ist ein Buch, was sagt, okay, ich will darüber schreiben, aber wie mache ich das? Wie finde ich meine Form dafür und sich sozusagen nicht daran stört an der Literatur, wie sie halt überwiegend über Tod und Trauer geschrieben wird, ne? Also wir kommen da noch zu verschiedenen Aspekten. Wir haben mit diesen Überschriften gestartet und die weisen auch für mich so ein bisschen die Richtung, weil tatsächlich passiert auf der Handlungsebene jetzt nicht so extrem viel. Also ich meine, es ist auch alles so ein bisschen absehbar. Der Vater liegt im Sterben, dem geht es immer schlechter. Das heißt, man ahnt, wohin das führt. Und wir haben halt die Mutter und die Tochter, die damit umgehen. Und während sie damit umgehen, sind sie aber auch von der Außenwelt so ein bisschen abgeschnitten. Also im Sinne von, das normale alltägliche Leben findet halt nicht mehr so richtig statt. Vor allem für die Mutter, die ihrem Beruf nicht mehr nachgeht und so. Ne? Das heißt, wir haben jetzt nicht so riesige Sprünge in der Handlung. Es gibt schon Wendungen und so einzelne Momente, wo sich was verschiebt. Aber ansonsten geht es eben wirklich um die Figuren und ihre Beziehung zueinander, die uns hier geschildert wird und auch ihre Beziehung zu dem Sterbenden. Deswegen möchte ich dir die Figuren noch ein bisschen näher vorstellen. Wir haben gesagt, es gibt Ruth, die Mutter, die hatte eigentlich vor der Krankheit ihres Mannes eine durchaus schwierige Beziehung zu ihm. Und jetzt ist sie quasi in der Lage oder in der Situation, dass sie sich halt, seit er krank ist, komplett für seine Pflege aufopfern muss. Und die wird von ihren ehemaligen Freundinnen so ein bisschen gemieden, weil die einfach nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen und dann irgendwie so sich nicht mehr so richtig bei ihr melden oder am Anfang, also es wird so in Rückblicken erzählt, weil wir sind ja jetzt schon lange in dieser Krankheitsgeschichte drin, dass die Freundinnen halt irgendwie sich so Stück für Stück aus dem Leben so rausgefallen sind. Ne, so, weil für die geht halt das Leben weiter und diese Frau steht da immer mit ihrem kranken Mann und so. Also sie ist sehr isoliert, sie fühlt sich auch von ihrer Mutterrolle sehr stark überfordert. Wir haben es hier mit einer Mutterfigur zu tun, die sich von Anfang an nie so richtig warm geworden ist mit ihrer Mutterrolle. Und mit einem Vater, der jetzt im Sterben liegt, aber der sich mit der Tochter immer super verstanden hat. Und die Mutter hat sich schon damals, erfahren wir in Rückblenden, immer so außen vor gefühlt, irgendwie, wenn sie den Vater mit der Tochter gesehen hat, so. Und und sie sehnt sich quasi in ihrer Einsamkeit, obwohl sie ja die ganze Zeit alleine ist, sehnt sie sich irgendwie nach mehr Raum für sich, weil dieses Alleine-Sein halt eben nie wirklich bedeutet, alleine zu sein im Sinne von irgendwelche Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, sondern immer gebunden an dieses Bett, an diese Situation, in der sie sich befindet, und auch an ihre verschiedenen Rollen als Ehefrau und als Mutter einer Tochter, wo sie oft nicht weiß, wie sie den Zugang finden soll. Und dann haben wir auf der anderen Seite Lea. Lea ist in der Pubertät, die hatte mit ihrem Vater, wie gesagt, diese ganz innige, natürliche, intuitive Beziehung.
Affenliebe.
Genau, muss jetzt mit ihrer Mutter klarkommen, mit der sie sich schwer versteht. Also das ist für sie auch nicht leicht, weil es mit der Mutter, sage ich mal, es gibt doch diese Beziehung, wo einfach alles so läuft. Also das wäre dann vielleicht die Affenliebe, und es gibt eben die Beziehung, wo irgendwie ständig Missverständnisse aufkommen, ja, obwohl man will es gar nicht. Genau. Weißt du, die beiden, das ist jetzt nicht so eine Beziehung, wo man so, die sind nicht von vornherein Antagonistinnen, aber sie haben einfach wirklich Schwierigkeiten, miteinander zu kommunizieren. Sie sind wie so auf verschiedenen Wellenlängen,
ja,
und versuchen das zusammen.
Ja, man kommt mit der Intuition nicht weiter, ne? Alles,
genau,
ist irgendwie so ein bisschen hakelig.
Alles muss durchdacht werden, und dann ist es doch nicht richtig und so weiter. Und bei Lea gibt es aber auch noch viel, sag ich mal, eingestandener die Sehnsucht, dass es einfach aufhören soll. Also die hat wirklich so zwischendurch diesen Wunsch so, dann soll er sterben, aber dann habe ich einfach, das muss jetzt aufhören. Ich kann nicht sozusagen meine ganze Jugend damit verbringen, immer diesen schweren Tod so lauern zu hören und dieses Sterben und ständig diesen Ausnahmezustand zu haben.
Dieser Abschied ohne Ende.
Genau. Sie möchte raus, ihr Leben leben, sich verlieben, mit Freundinnen abhängen. Das sind auch Dinge, die im Buch durchaus eine Rolle spielen sozusagen. Sie versucht, sich diesen Alltag auch so ein bisschen zu erkämpfen, abseits der Situation zu Hause. Und auch bei ihr ist es so, dass die Freundinnen oft nicht wissen, wie sollen sie mit der Situation umgehen. Und trotzdem ist es aber so, dass man merkt, so unter Jugendlichen gibt es noch eine direktere Art. Da scheut man sich noch nicht so sehr davor, das Thema dann so, ne? Also sie kann dann darüber irgendwie reden und man kann das irgendwie besser integrieren. So hat man das Gefühl, zumindest in diesem Buch. Und vielleicht als Bild, wenn Ruth mit beiden Beinen sozusagen durchgehend am Bett ihres Mannes steht, bis fast ganz ans Ende, dann hat Lea zumindest ein Bein immer noch so in der Welt und ist immer so hin und her gerissen zwischen beiden. Ich hatte schon gesagt, Mutter und Tochter kreisen wirklich wie diese berühmten Planeten umeinander und sind extrem unfähig darin, zueinander zu finden. Und Zsa Stanišić hat einen Blurb zu diesem Buch geschrieben und sich dabei direkt an die Autorin gewandt und geschrieben, was du hier für einen zärtlichen Krach geschaffen hast. Und irgendwie finde ich das Bild einfach so gut, dass ich es mit einbringen möchte, weil ich finde, das bringt das Buch in seiner Herangehensweise und auch in seiner Sprache sehr schön auf den Punkt, auch wenn es sehr kurz ist, weil die Sprache eben, ich hatte es gesagt, sehr poetisch ist. Die ist mehr an so Romanen wie Chick geschult, als am nüchternen Ton, den wir so aus der Autofiktion oder aus der Trauerliteratur so kennen, wo man so sehr nüchtern, sehr klar aufs Wesentliche fokussiert, weil es ist ja der Tod, über den man schreibt. Und das will ich gar nicht sozusagen lächerlich machen. Ich will nur sagen, hier passiert was anderes. Hier ist eine andere Herangehensweise. Das sieht man auch daran, dass der Roman sozusagen sich auch den Raum des Übersinnlichen als Erzählraums offen lässt. Und damit meine ich jetzt nicht so dieses, was wir in unserer letzten Folge bei Ghost Stories besprochen hatten, dieses Übersinnliche, also dass man den geliebten Menschen nochmal irgendwie sieht, sondern hier passieren wirklich fantastische Momente, die ich aber nicht vorwegnehmen will, weil dann ist ja der Lesespaß vielleicht auch ein bisschen weg. Ne? und dieses... Es ist dann auch wieder so ein Beispiel dafür, man sagt das ja immer so schnell, aber es stimmt ja auch, Literatur kann halt in bestimmten Momenten auch ausbrechen und eine komplett unerwartete Wendung einnehmen, die halt in der Realität vielleicht nicht möglich ist, aber in der Literatur geht es eben. Und dadurch entsteht, daran kann man dann aber auch wieder vieles zeigen, was dann an Emotionen oder am Umgang mit dem Tod eben durchaus in unserer Realität auch eine Wahrheit hat. Aber was halt in der Literatur in ein Bild verpackt wird, so, ne? Und ich habe auch gedacht, dass ich zum Abschluss uns einfach eine kurze Stelle mitbringe, damit man einen Eindruck von diesem Buch bekommt. Lea holt ihn da raus. Und dann geht Mama raus, ohne sich vom Arzt oder von Papa zu verabschieden. Das macht sie sonst nicht. Der Arzt sieht unschlüssig aus. Er sagt, ich kann mich gern bei Fragen an die Beratungsstelle im Haus wenden. Ich habe keine Fragen. Ich rücke den Stuhl an sein Bett, betrachte ihn von nahem. Seine Augen sind nur halb offen, an seiner Lippe klebt Spucke, ich versuche mich nicht zu ekeln. Ist getrocknete Spucke eigentlich warm oder kalt? Ich schaue ihm in die Augen. Sie sind grün wie meine, aber da ist kein Leuchten, keine Freude, kein Halt. Bist du noch da, frage ich im Stillen. Wenn du noch da bist, sag, dass du leben willst. Ich hol dich hier raus. Aber wenn du jetzt nichts sagst, ist es wirklich vorbei. Ich kann nicht mehr dieses Hin und Her und immer in Alarmbereitschaft sein. Das ist einfach zu viel. Und dann sitze ich da. Eins dieser Geräte surrt. Im Gang höre ich Schritte. Höre, wie Türen auf und zuschlagen. Ich höre Stimmen. Und nichts passiert.
Was vom Tage,
übrig blieb.
Lin, wir wollen wieder erinnern, bevor wir aufhören, an Dario Fo diesmal. Und ich dachte, ich steige mal mit einer kleinen Selbstbeschreibung von ihm ein. Ich bin ein Jongleur. Ich springe und mache Pirouetten und bringe dich zum Lachen. Ich mache mich über die Mächtigen lustig und zeige dir, wie aufgeblasen und eingebildet die großen Tiere sind, die Kriege anzetteln, in denen wir es sind, die abgeschlachtet werden. Dario Fo wurde am 24. März 1926 in San Giano am Lago Maggiore geboren und sein Großvater war ein regional bekannter Fabulatore, herrlicher italienischer Begriff, kannte ich tatsächlich noch nicht. In Italien ist das ein traditioneller Geschichtenerzähler, der mündliche Überlieferungen, Fabeln und Volkstheater verbindet. Also das waren so Leute, die wirklich, es gab einfach diese Tradition, ne? die dann wirklich einfach sich hingesetzt haben, alle haben zugehört und dann haben sie so mündlich so Geschichten komplett auswendig gekonnt, auch mit Reimen und allem drum und dran. Ne? Und das war halt sein Großvater und dadurch kam natürlich Fo frühzeitig mit so Volkstheater, solchen Erzähltraditionen in Verbindung. Er studierte dann erstmal Kunst und Architektur in Mailand und das war dann aber nicht sein beruflicher Weg, sondern er arbeitete stattdessen im Rundfunk und debütierte 1952 als Schauspieler am Teatro Odeon in Mailand. Im selben Jahr begann er, und das ist übrigens überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Schauspieler und Schauspielerinnen anfangen, Dramatikerinnen zu werden, also Texte selber zu schreiben. Mhm. Und das war aber auch bei ihm so. Er begann, gesellschaftskritische Revuen zu schreiben. 1954 heiratete er die Schauspielerin Franca Rame und 1959 gründeten die beiden eine eigene Theatergesellschaft.
War sie eine deutsche Schauspielerin?
Nee, auch eine auch ein Italiener.
Okay. Achso, das liegt jetzt einfach, du hast ja ein bisschen eingedeutscht bei deiner Aussprache.
Aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also, es ist so ein. Ja, es hätte sein können. Ne?
Ich wollte nur fragen.
Ich nehme deine Kritik immer gern zur Kenntnis und bin bereit, mich dauernd zu verbessern. Denn,
ja, subtil, wie ich dich hier vorführe.
Ja. Ne, du müsstest es dann halt auch wissen, ne? Das wär noch wichtig für mich.
Ja, die Kritik wiederum nehme ich mir natürlich immer zu Herzen.
Gut, wir bleiben mal bei Dario Fo. Also für diese Theatergesellschaft, die beiden gegründet haben, er und seine Frau, hat er in der Folge sehr viele Texte verfasst und stand dann auch oft neben seiner Frau auf der Bühne. Also das war so ein richtiger kleiner, emsiger Betrieb zwischen den beiden. Und seinen internationalen Durchbruch erzielte er 1960 mit dem Stück Erzengel flippern nicht. 1970 gründet er dann das nächste Theaterkollektiv mit seiner Frau wiederum, La Commune oder La Comune wahrscheinlich, wenn es italienisch ist, wo wir schon beim Ding sind. Und er hat insgesamt in seiner Karriere war er extrem produktiv, er hat über 70 Werke geschrieben und hauptsächlich halt Theater. Aber er war in Italien auch sehr umstritten und da müssen wir auf einen Aspekt kommen, der, glaube ich, den Leuten, die sich vielleicht mit italienischer Kultur, Nachkriegskultur nicht so viel beschäftigen, nicht ganz so bewusst ist vielleicht. Italien als katholisches Land hatte eine extrem konservative Öffentlichkeit. Und es gibt Beispiele von sehr linken Aktivisten, Autoren und so weiter, die extrem darunter leiden mussten unter dieser Öffentlichkeit. Mhm. Unter anderem ein ganz berühmtes Beispiel ist der Filmemacher, Lyriker und so weiter, Pier Paolo Pasolini, der auch unter sehr dubiosen Umständen gestorben ist, über den auch Olivia Leng sehr viel geschrieben hat. Und das sind so Leute, die waren einfach, die wurden wirklich, die haben Morddrohungen bekommen und so weiter. Und so ging es auch Dario Fo. Also der hat sozusagen mit seiner Art, mit seiner Kritik der Kirche, der Machtverhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse immer wieder für extremen Anstoß gesorgt. Und er selbst erinnert sich später mal so an diese Zeit. Irgendwann haben sie uns mit mehr Härte blockiert. Sie haben versucht, uns Bomben vors Theater zu legen. Sie wollten uns abfackeln. Gegen mich gab es rund 40 Prozesse, auch gegen Franka. Und dann gab es die Gewalt gegen sie. Wir haben schreckliche Gewalt ertragen, aber wir haben uns immer wieder erholt. Also da merkt man einfach das Ausmaß, mit dem er sozusagen in seiner Theaterarbeit konfrontiert wurde. Und 1997 erhielt er den Literaturnobelpreis. Dabei betonte er aber stets, dass der Preis eigentlich auch quasi seiner Frau gelten müsse, weil die beiden so symbiotisch zusammengearbeitet haben, dass man das gar nicht voneinander trennen kann sozusagen. Ne? Kann man sich auch vorstellen, wenn sie beide dann diese Sachen auch gespielt haben. Und beide waren eben auch politisch sehr, sehr aktiv. Und Lynn, wir haben aber noch über einen anderen Aspekt gesprochen in unseren Spanien-Folgen, falls du dich erinnerst, nämlich da ging es oft um Autoren und Autorinnen, die sich um die Kultur ihrer Region, Galizien, Katalonien und so sehr verdient gemacht haben und sich sehr dafür eingesetzt haben, diese jeweiligen Kulturen so am Leben zu erhalten. Und man könnte sagen, Dario Fo hat was Ähnliches gemacht, aber nicht für eine italienische Region, sondern für eine für ein Genre sozusagen der italienischen Kultur, nämlich die Commedia dell'arte. Die Commedia dell'arte, der Begriff sagt dir vielleicht was, da geht's, also es ist italienisch für Kunsthandwerk des Theaters und das ist eine im 16. Jahrhundert in Italien entstandene Form des professionellen, und hier schließt sich der Kreis, Volkstheaters, und das zeichnet sich eben durch Improvisation aus, die auf festen Szenarien basiert. Also es gab immer so verschiedene, wie so Tropen, verschiedene Themen, Szenarien, und dann hat man da eben sozusagen vor dem Publikum in dem Dorf seine eigene Version davon zum Besten gegeben.
Da sind wir auch so ein bisschen, finde ich, beim Fabulatore.
Genau.
Der ja auswendig lernt, aber gleichzeitig bei der oralen Tradition verändert sich eben viel durchs Weitergeben. Und das ist, glaube ich, in dieser Theaterform auch so. Und das ist natürlich auch eine sehr subversive Theaterform, oder? So stelle ich mir das zumindest vor, wenn die auf den Dörfern gespielt wird. Wenn man da adaptiert und wirklich auch abweicht.
Ich glaube, da hast du auch oft dieses gehabt von so diese nahen Figuren, die sich über den König am Hof, also ne, so diese lustig machen. Es gab da auch feste Charaktere, so Typen quasi. Es ist eine sehr körperbetonte Schauspielkunst. Es gibt Musik, es gibt artistische Einlagen. Diejenigen, die Filme von Fellini kennen, da gibt es ja auch oft so diese Zirkusfiguren. Ich glaube, das kommt auch aus dieser Richtung. Und Dario Fo war da eben ein Vertreter und hat durch seine ganzen Stücke, dass die auch so ähnlich waren und dann sich ja auch immer an die Mächtigen gewandt haben, diese Tradition einfach sehr am Leben erhalten. Und das ist, glaube ich, auch was für so einen Nobelpreis oft gar nicht so unwichtig ist. Ne? Hat ein Autor, eine Autorin auch irgendwie eine bestimmte Art von Kultur durch sein Schreiben stark gemacht?
Und das haben wir ja auch in der letzten Folge gehabt mit Kenzaburo Oe, der ja auch Literaturnobelpreisträger in Japan gewesen ist. Als Nestbeschmutzer galt, immer wieder sich an den Verhältnissen abgearbeitet und diese kritisiert hat, ja.
Ja, es ist tatsächlich auch so, dass ich da immer wieder dran denken musste, als du davon erzählt hast, schon an Dario Fo. Und es ist ja leider quasi, oder vielleicht muss es auch fast so sein, bei einer bestimmten Auseinandersetzung mit den Themen, dass sie anderen Leuten auch wehtun müssen, weil sie sonst nicht genug anregen, so, weißt du?
Und gleichzeitig hat mich die Selbstbeschreibung, die du am Anfang gesagt hast, hat die mich so ein bisschen bestürzt, weil ich dachte, oh Gott, der ist bestimmt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, und gleichzeitig klingt es so extrem heutig.
Ja, genau. Also das ging mir auch so, als ich das Zitat gelesen habe, musste ich sofort an unsere Situation denken. Und das zeigt für mich auch nochmal ein bisschen, wie wichtig solche Arten von Autoren, von Aktivisten, also so Menschen sind, die einfach einen sehr klaren moralischen Kompass haben und danach sozusagen auch ihre Kunst schaffen. 2013 starb die Frau Franca Rama von Dario Fo nach einer sehr langen Ehe, und zu seinem 90. Geburtstag übergab er seinen künstlerischen Nachlass, zu dem neben den Texten eben auch Puppen, Kostüme und so weiter gehörten, ne? Also ja, alles, was sozusagen in diesen Kosmos dann gehörten, übergab er der Stadt Verona, und kurz darauf starb er am 13. Oktober 2016 mit über 90 Jahren in Rom. Und deshalb, Lynn, lass uns anstoßen auf Dario Fo.
Das machen wir.
Auf die aktivistischen Autoren und Autorinnen.
Auf den moralischen Kompass.
Unbedingt.
Bis nächste Woche, Josef.
Bis nächste Woche, Lynn.
Tschüss.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penedope-Mieglitz und Josef Braun.